Wir hören zur Predigt aus dem ersten Brief des Apostels Petrus im ersten Kapitel. Er schreibt dort: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten, und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Liebe Gemeinde, worum geht es in den eben gehörten Versen des Apostels Petrus und an wen richten sie sich? Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir zunächst einmal in die Zeit der Verfassung des ersten Petrusbriefes zurückgehen. Die damaligen Gemeinden, an die der Brief sich richtet, befinden sich in einer Situation der inneren und der äußeren Anfechtung. Die Erfahrung, um des Glaubens willen verfolgt und drangsaliert zu werden, verängstigt viele Christen und macht sie mutlos. In den christlichen Gemeinden wird gefragt, ob denn das Festhalten am christlichen Glauben seinen Preis wert sei. Den Preis von Verfolgung und manchmal auch von Tod. Der gesamte Petrusbrief antwortet, liebe Gemeinde, genau auf diese Fragen der verfolgten Christen damals. Er antwortet darauf und er versucht, die Christen zu stärken, indem er sie an ihre Taufe erinnert, an das, was in der Taufe geschenkt wurde. Dieses Geschenk, so will Petrus deutlich machen, dieses Geschenk ist kostbar und unbezahlbar. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder gar Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Nein, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Daran müssen sich die Christen aller Zeiten erinnern lassen, damit sie in schwierigen Situationen nicht hoffnungslos werden. Und darum geht es. Der erste Petrusbrief will uns als Christen Hoffnung machen. Gott, so heißt es, hat Christus auferweckt von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Das, liebe Gemeinde, ist zunächst einmal die theoretische, theologische Theorie. So sollte es sein. Aber das weiß jeder von uns, so ist es leider nicht immer im Leben. Deshalb wenden wir uns gedanklich doch einfach der Praxis zu. Es geht um die Frage, wieso es auch unter getauften Christen, wieso es eben auch unter uns, die wir ja eigentlich allen Grund zur Hoffnung haben, geschehen kann, dass wir hoffnungslos werden. Ich möchte drei Bereiche nennen, die auch hier im ersten Petrusbrief anklingen. Drei Bereiche, die unsere Hoffnung lähmen lassen. Ein erster Bereich. Für die Christen der ersten Generationen war es oft eine tiefe Anfechtung, dass der Gott, dem doch alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dass dieser Gott es zulässt, dass seine Gemeinde der Verfolgung und Bedrohung der Umwelt und Mächtigen ausgeliefert ist. Und wenn wir uns einmal vor Augen führen, in welcher Art und Weise in den ersten Jahrhunderten die römischen Kaiser zum Beispiel die christlichen Gemeinden verfolgt haben, Christen von Tieren haben zerreißen lassen, zur Schau gestellt haben, dann kann man diese Fragen im Angesicht eines solch schrecklichen Todes und auf der anderen Seite des Glaubens an einen Gott, der doch alle Macht hat, gut verstehen. Wir leben als Christen in unserem Land immer noch in einer unvergleichlich anderen Situation. Uns sind innerhalb einer Gemeinde, einer Kirche, nach außen wie nach innen hin, so gut wie alle Möglichkeiten offen. Vielleicht muss ich sagen, auch noch offen. Denn vor Jahrzehnten war die Frage von Christenverfolgung, zumindest habe ich es so wahrgenommen, oft überhaupt noch kein Thema. Und erst in den letzten Jahren wird uns ja deutlich, wie sehr eben auch in unserer Zeit Christen in anderen Ländern, ich erinnere an den Nahen Osten, an Pakistan, an China, an solche Länder, verfolgt und drangsaliert werden. Und doch, liebe Gemeinde, gibt es auch bei uns, trotz aller Sicherheit, Erfahrungen, die denen der ersten Christen ähnlich sind, Erfahrungen, die an die Grenzen menschlichen Verstehens geraten. Die Frage, die ja immer wieder gestellt wird und auch uns gestellt wird, wie kann Gott dieses und jenes zulassen? Diese Frage beruht ja auf dieser Erfahrung, es nicht zusammenzubringen, dass es da den allmächtigen Gott gibt, an den wir glauben, und dass es da so viel unschuldiges Leid auf der anderen Seite gibt. Gott wird uns auf dieser Welt und in der Erfahrung von Leid, liebe Gemeinde, oft zu einem Rätsel. Und der uns in Jesus so nahe gekommene Gott wird in manchem Leid und in manchem Schicksal dieser Welt ein ganz ferner Gott. Luther hat das immer wieder beschrieben, diese Diskrepanz zwischen dem Gott, der mir ganz nahe ist, und dem doch letztendlich immer auch nicht greifbaren, unbegreifbaren Gott. Manches, da mag man glauben, wie man will, manches auf dieser Welt stellt doch auch eine Zumutung dar für uns als Glaubende. All das kann die Hoffnung getaufter Christen bitter trüben. Im Hinblick auf den ersten Petrusbrief, der ja insgesamt so etwas wie eine hoffnungsvolle, tröstende Taufunterweisung ist, im Hinblick auf diesen Brief können wir fragen und sollten fragen, was kann uns die Erinnerung an unsere Taufe und das, was uns geschenkt ist, in diesem Zusammenhang leisten? Ein zweiter Bereich, der auch anklingt im ersten Petrusbrief, der unsere Hoffnung trüben kann. Den Gemeinden damals hat es oft Mühe gemacht, ihre Minderheitensituation nicht doch als Zeichen der Ohnmacht Gottes angesichts der Übermacht anderer religiösen Strömungen zu verstehen. Man muss sich das mal vorstellen, diese kleinen christlichen Gemeinden in den ersten Generationen und diese Übermacht anderer Menschen und Religionen im Römischen Reich, die dann auch diese Minderheit noch dermaßen unterdrückt haben. Es war nicht immer leicht, den Glauben und an der Hoffnung festzuhalten, dass in dieser kleinen Schar von Christen Gottes Reich angebrochen sei. So wie es auch nicht einfach war, in diesem Jesus den Christus, den Messias zu erkennen. Und wie viel Hoffnungslosigkeit ist da am Karfreitag unter den Jüngern entstanden. Die Übermacht anderer religiösen Strömungen waren vor allen Dingen den Generationen vor uns in unserem Land fremd. Bei uns scheint sich die Entwicklung aber zu ändern. Von der einstigen Volkskirche aller Christen oder fast 98% noch 1950 immer mehr zu Minderheitenkirchen. Im Jahr 1950, ich erwähnte dieses Jahr gerade, gehörten noch 97,3% aller Deutschen einer der beiden großen Kirchen an. 97,3%. 1990 waren es noch 72,4%. 1999 65,2%. Und die neueste Zahl des Jahres 2016, da gehörten doch 55,2% zu den beiden großen Volkskirchen. Zählt man Freikirchen und Orthodoxe dazu, kommen wir auf einen Anteil der Christen immerhin noch über die Hälfte, nämlich bei 58%. Teilen wir es allerdings auf, diese Zahlen sind ja interessant, in römisch-katholische Kirche 28,5%, EKD 26,5%, dann ist der größte Block inzwischen der der Religionslosen, nämlich mit 36,2%. Tendenz Jahr für Jahr steigend. Diese Zahlen, liebe Gemeinde, sind zunächst einmal Zahlen, natürlich. Aber auch sie bringen Fragen mit sich. Und im Hinblick auf Strukturen von Kirche und Entwicklung von Kirche in unserem Land bei manchem auch gewisse Anfechtungen. Und es braucht uns doch auch nicht zu wundern, wenn manche auch aufgrund dieser Tatsache fragen, ob denn die Kirche in Deutschland überhaupt noch eine Zukunft habe. Ich halte diese Frage insofern für übertrieben, weil die Zukunft der Kirche nie an Zahlen oder an uns liegt, sondern an dem Herrn der Kirche selber. Aber die Strukturänderungen bringen Veränderungen mit sich, von denen wir heute noch nicht wissen, wie das einmal aussehen wird. Für uns als Freikirche hat das keine so große Bedeutung, da wir immer schon eine Minderheitenkirche waren und aufgrund unserer Verfassung und Konstitution da eben auch gar nicht den Anspruch einer volkskirchlichen Struktur erheben. Die Frage im Hinblick auf den ersten Petrusbrief kann auch hier sein, was bedeutet die Erinnerung unserer Taufe und das, was uns, was der Kirche, was allen Gläubigen in der Taufe und durch die Taufe geschenkt ist, auch im Hinblick auf die Veränderung auch solcher Zahlenveränderungen von Christen in unserem Land. Und ein dritter Bereich, der die Hoffnung lähmen kann. Es war auch in den urchristlichen Gemeinden schon eine Erfahrung, dass ein oft sehr enthusiastisches und sehr lebendiges Christentum und ein sehr lebendiger Christusglaube, dass auch dieser dem Verschleiß unterliegt. Was meine ich mit Verschleiß? Dass sich Gewohnheit und Routine einschleichen. Und dass sich auch die Dinge, liebe Gemeinde, nicht vererben lassen. Dass die Lebendigkeit und das Feuer, das eine Generation hat, nicht einfach so immer auf die nächste und gar übernächste noch übergeht. Wie schnell konnte deshalb schon damals, und bei uns ja sowieso, aus dem Weg christlichen Lebens ein Standpunkt werden und aus dem Leben Lehre, immerhin noch mit H geschrieben. Aus der lebendigen Hoffnung vielleicht manchmal nur noch angemahnte, gepredigte Hoffnung. Eine Gefahr, der wir heute ebenfalls unterliegen. Traditionelles Christsein hineingeboren und gewohnt, manchmal ohne Glanz und ohne Schwung. Wir machen mit, wir kommen. Aber wo bleibt manchmal die innere Freude, die ausstrahlt, die nach außen geht? Wo bleibt der Mensch mit seinen Gaben, die er gerne einbringt in die Gemeinde? sich selbst um das eine oder andere zu kümmern. Nicht, weil ich darum gebeten werde, sondern weil es mir selber ein Wunsch ist, ein Anliegen ist. Wird nicht oft bei uns auch das geistliche Amt des Pfarrers benutzt, um unser Gewissen zu beruhigen, weil der dafür zuständig ist, dafür bezahlt wird und es schon machen wird? Strahlen wir als Gemeinde Hoffnung aus nach außen? Ich frage im Blick auf den ersten Petrusbrief, was kann uns hier miteinander die Erinnerung an unsere Taufe und das, was uns allen gemeinsam und gleich geschenkt ist, bringen, um Gemeinde miteinander zu sein? Viele Fragen, auf die ich nicht überall Antworten geben kann und auch gar nicht geben will. Aber vielleicht gibt uns der heutige Sonntag selbst schon eine Antwort, die vielleicht beste Antwort auf die Fragen. Oculi semper ad Dominum. Unsere Augen sind immer auf den Herrn gerichtet. Es wird wohl keine andere Möglichkeit geben, als die Hoffnung immer da zu suchen, wo sie ihren Grund hat, bei und in Gott selbst. Wenn wir angesichts mancher Hoffnungslosigkeit des eigenen Lebens und dieser Welt dennoch die Hoffnung nicht verlieren, dann ist es die Nähe zu Gott, die uns diese Hoffnung erhält, sie stärkt und trägt. Im Gebet, im Lesen und Hören seines Wortes, in der Vergebung und Empfang seines heiligen Mahles. Christus' Beziehung bringt lebendige Hoffnung. Und so können wir singend bekennen: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke und mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Amen.